Guten Morgen. Wir predigen gerade durch die Apostelgeschichte. Und das Spannende an der Apostelgeschichte ist, ja, wie der Name schon sagt, es ist eine Geschichte. Das bedeutet, sie hängt zusammen. Es sind Geschehnisse, Erläuterungen, Erlebnisse, die zusammengehören und ein Gesamtbild ergeben. Und was wir lesen, sind immer nur Ausschnitte, nur kleine Einblicke in unzählige Menschenleben, in ganze Bewegungen. Und persönlich liebe ich Geschichten in jeglichem Format. Ein Grund, weshalb ich viel lese und auch gerne Serie anschaue und so. Ich finde es faszinierend, wie Menschen interagieren, wie sie re- und agieren, wie Personen sich entwickeln und mit den Dingen umgehen, die in ihrem Leben geschehen. Ich liebe es einfach, wenn sich eine Geschichte entfaltet und wir Stück für Stück Zusammenhänge erkennen dürfen. Und es gibt ja das Sprichwort, das Leben schreibt die schönsten Geschichten. Ich sage lieber, Gott schreibt die schönsten Geschichten. Er hält nämlich die Fäden in seine Hand und er fügt es zusammen, sodass wunderschöne Bilder entstehen. Von Lebensgeschichten von Billionen und Trillionen Menschen ins kleinste Detail hinein. Und ich bin überzeugt, dass aus seiner Perspektive das immer ein wunderschönes Bild ergibt. Ich habe mir von meiner Mutter mal was mitbringen lassen. Stammt von meiner Großmutter. Genau. Und wenn er unser Leben oder die Weltgeschehnisse anschaut, dann glaube ich, sieht Gott schon das fertige Bild. Dann sieht er schon, wie es zusammengehört. Nur die Sache ist, meine Perspektive und wahrscheinlich auch deine ist viel begrenzter als Gottes. Und wenn ich mein Leben anschaue, wenn ich meinen Tag oder die vergangene oder die kommende Woche anschaue, dann sehe ich meistens nicht unbedingt dieses Bild, sondern mehr so dieses hier. Und vielleicht davon auch nur einen kleinen Ausschnitt. Ich sehe nur einzelne Fäden und manchmal ein paar Knoten. Und ich weiß ja, das ist der Alltag, ich weiß, das gehört irgendwie dazu. Aber ich erkenne da nicht unbedingt immer, was das jetzt sein soll und was es passieren soll. Ich erkenne nicht immer die Zusammenhänge und ich denke, so geht es nicht nur mir. Und dass es jetzt unser Leben betrifft oder die Weltgeschichte oder ja auch die in der Bibel beschriebenen Ereignisse, unsere Perspektive ist beschränkt. Das Schöne ist, wir kennen den Autor. Und wir können Gott fragen, dass er erklärt. Und so ging es mir mit dem Predigttext von heute. Ich habe ihn selber gelesen, mehrfach. Ich habe andere gefragt, was sie denken, mit ihnen darüber geredet. Und ja, es ging eigentlich den meisten so wie mir. Man hat viele verschiedene Fäden gesehen, kleine verschiedene Themen, die hier angesprochen werden. Ja, aber kein roten Faden, kein einheitliches Thema. Und ich habe mich gefragt, ja, wie soll ich darüber eine Predigt halten? Denn irgendwie sind das wichtige Dinge, aber irgendwie sind sie nur kleine Stücke einer größeren Geschichte. Also habe ich mich Dienstagnachmittag gesagt, ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Ich setze mich jetzt hin und ich frage einfach Gott. Ich habe Lobpreismusik angemacht, habe mich hingesetzt, habe gebetet und habe zu Gott gesagt, du, ich habe keine Ahnung, wie ich predigen soll am Sonntag. Ich brauche jetzt irgendwie eine Offenbarung, irgendwas. Ich weiß es nicht. Und Gott ist gut, denn wenn wir bitten, so gibt er auch. Und so hat er mir an diesem Nachmittag einfach die Augen geöffnet, den gleichen Predigttext, den ich davor schon eine ganze Woche betrachtet habe, nochmal ganz neu und anders zu sehen. Und er hat mir eine Begeisterung geschenkt für diesen kleinen Abschnitt und einfach gezeigt, was man daraus lernen kann. Und ich hoffe, ich kann euch heute mit hineinnehmen. Denn so nebensächliche Informationen, kleine Fäden, gehören zum großen Gesamtbild. Aber lasst uns den Text lesen. Ne? Wer eine Bibel hat, darf ihn gerne aufschlagen. In Apostelgeschichte 11, 19 bis 30. Und ich lese aus der Neues Leben Übersetzung. Inzwischen waren die Gläubigen, die wegen der Verfolgung nach dem Tod des Stephanus aus Jerusalem geflohen waren, bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia in Syrien gelangt. Jedoch verkündeten sie die gute Botschaft nur den Juden. Aber einige der Gläubigen, die aus Zypern und Kyrene nach Antiochia gekommen waren, fingen an, auch den Nichtjuden die Botschaft von Jesus, dem Herrn, zu erzählen. Und die Kraft des Herrn war mit ihnen. Und viele Nichtjuden glaubten und bekehrten sich zum Herrn. Als die Gemeinde in Jerusalem erfuhr, was geschehen war, schickten sie Barnabas nach Antiochia. Dort freute er sich über die vielen sichtbaren Beweise von Gottes Handeln. Barnabas ermutigte die Gläubigen, dem Herrn treu zu bleiben. Er war ein guter Mann, tief erfüllt vom Heiligen Geist und im Glauben verwurzelt. Viele Menschen wurden in dieser Zeit gläubig. Dann reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Dort blieben sie ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten eine große Anzahl Menschen. In Antiochia nannte man die Gläubigen zum ersten Mal Christen. In jener Zeit kamen auch einige Propheten aus Jerusalem nach Antiochia. Einer von ihnen, ein Mann mit Namen Agabus, stand in einer der Versammlungen auf und weissagte, getrieben vom Heiligen Geist, dass eine große Hungersnot über das ganze Römische Reich hereinbrechen würde. Diese Prophezeiung erfüllte sich in der Regierungszeit des Claudius. In Antiochia beschlossen sie deshalb, die Gläubigen in Judäa zu unterstützen. Jeder sollte geben, so viel er konnte. Das taten sie dann auch und vertrauten das gesammelte Geld Barnabas und Saulus an, die es den Ältesten der Jerusalemer Gemeinde überbringen sollten. Ich weiß nicht, vielleicht versteht ihr mich jetzt ein bisschen. Ja, da gibt es Gemeindegründung, dann kommt irgendwie der Barnabas, dann erfahren wir was über ihn, dann kommt irgendwie der Saulus und wir erfahren was, dann kommt es irgendwie mit einer Prophezeiung, einer Hungersnot, Geldsammlung, vieles. Aber vielleicht kann ich euch hier mit hineinnehmen. In den letzten 2 Wochen haben wir viel darüber gehört, wie Gott die Gemeinde baut und erweitert. Und vor allem viel darüber gehört, wie er das Denken verändert, dass die gute Botschaft, dass das, der Glaube nicht nur für die Juden war, dass es nicht nur ein Messias, Jesus nicht nur ein Messias für die Juden war, sondern dass er für alle gekommen war, für jeden Einzelnen. Jedoch bei vielen so Dingen, es braucht Zeit, bis das Denken sich verändert. Und so haben wir die Situation, dass Christen, in diesem Fall jüdische Christen, durch die Verfolgung in Antiochia landen, eine Stadt in der Nähe von Mittelmeer, in der heutigen Türkei, ganz nah an der Grenze zu Syrien. Und damals war diese Stadt die drittgrößte Stadt des Römischen Reiches und ein ganz unglaublich wichtiges Handlungszentrum und wie es bei fast allen Metropolen so ist, ein Mischpott aus verschiedenen Religionen und Lebensvorstellungen und unterschiedlichsten Menschen. Und durch die Verfolgung landen hier Christen. Das ist ein Faden, der hier passiert. Genau. Weil hier ziehen jetzt Christen hin, die eigentlich gar nicht, glaube ich, aus ihrer Heimat weg wollten, aber sie landen jetzt hier. Und jetzt gibt es 2 Gruppen. Es gibt einerseits die Gruppe, die gehen in die Synagogen und sie erzählen von Jesus, den neuen Glauben, den sie haben, und sie erzählen es nur den Juden dort. Und ich denke, da entsteht wahrscheinlich eine kleine Gemeinde. Aber andererseits haben wir auch die Christen, die da aus Zypern und Kyrene weiter nach Antiochia gezogen sind, die auch ganz bewusst den Nichtjuden von Jesus erzählen. Und jetzt lesen wir, dass Gott das segnet. Es bekehren sich viele Menschen. Ganz viele Menschen erfahren, wer Jesus ist. Sie erfahren, dass Jesus für sie gestorben und auferstanden ist. Sie erfahren und dürfen im Glauben überzeugt sein, wie auch wir heute noch die Möglichkeit haben, dass Jesus uns Gnade anbietet, Vergebung, dass jeder, der sich zu ihm hinbekehrt, aufgenommen wird und das Vorrecht erhält, Gottes Kind zu sein. Und das ist die gute Botschaft, die ja 2000 Jahre später immer noch mein Herz mit Freude erfüllt, wenn ich nur darüber nachdenke. Jesus liebt mich. Mit all meinen Fehlern, mit meiner Sünde, mit meiner Schwachheit, er liebt mich. Und nicht aus der Ferne, nein, er möchte nah bei mir sein. Er möchte Gemeinschaft mit mir haben, er möchte mich kennen und lieben und ich möchte, dass ich ihn kenne und liebe. Er will mit mir reden und mein Leben teilen und er weiß, dass es nicht einfach so möglich, weil meine Schuld uns eigentlich trennt, aber dann hat er sein Leben für uns gegeben, für dich und mich. Jesus will eine Ewigkeit mit mir verbringen und ich bin ehrlich, manchmal will ich selber nicht mal eine Ewigkeit mit mir verbringen, aber Gott möchte es. Und dafür hat er sein eigenes Leben gegeben, hat er die Schuld getragen, die uns eigentlich trennt. Hat Leiden auf sich genommen, damit diese Gemeinschaft wieder möglich ist, damit ich in seine heilige Gegenwart kommen kann und als sündiger Mensch bestehen darf, weil Gott nicht Jesus Unschuld in mir sieht, weil er mir das gegeben hat. Und das ist eine herrliche Botschaft und ich wünschte mir einfach, dass jeder Mensch das sehen und erkennen und verstehen würde, weil es so wertvoll ist, Jesus, ja von Jesus gekannt und geliebt zu werden und ihn zu kennen und lieben. Und es gibt meiner Meinung nach nichts Schöneres, nichts Wertvolleres, als sein Geschenk der Vergebung anzunehmen. Und das haben Menschen dort gemacht. In Antiochia haben sie das erlebt. Und ich meine, wenn ihr das noch nicht erlebt habt, wenn jemand hier ist, der das noch nicht erlebt hat, muss ich jetzt mal an dieser Stelle einfach sagen, kann ich nur ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Ihn in dein Leben einzuladen, du wirst es nicht bereuen. Jemanden hier zu fragen, es nochmal erklären zu lassen, mit ihm gemeinsam zu beten, weil Jesus will Gemeinschaft mit dir. Er will dein Herr und Retter sein. In Antiochia steht es in der Schlachtübersetzung, dass die Hand des Herrn mit ihnen war und eine große Anzahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es entsteht eine Gemeinde. Es sind Menschen, erfahren, wer Jesus ist, sie kommen zusammen, sie werden gläubig und es ist tatsächlich die erste große nicht-jüdische Gemeinde, die dort entsteht. Und natürlich, wie das so ist, hören die in Jerusalem davon. Die Apostel und die Ältesten. Und wir wissen jetzt nicht, in welcher Art und Weise sie davon gehört haben. In welchem Licht das geschildert wurde. Vielleicht war der Botschafter begeistert von dem Wirken Gottes, voller Freude über diese neue Bewegung, die dort entsteht. Vielleicht war er auch einfach skeptisch, so ein bisschen zurückhaltend, was denn gerade da so abgeht. Aber vielleicht war er wie die Apostel ja gerade selber beim letzten Mal, als der Cornelius sich bekehrt hatte, der erste Nicht-Jude, der sich bekehrte. Vielleicht waren sie auch empört und voller Vorwürfe. Wie kann das sein? Wie kann sowas passieren? Wie kann das von Gott sein, dass diese Heiden jetzt Jesus nachfolgen? Vielleicht verschmutzen sie den Namen der Gläubigen, denn sie halten sich nicht an unsere Traditionen. Sie preisen Gott nicht mit den gleichen Liedern, sie sprechen nicht die gleichen Gebete, sie haben nicht die gleichen Angewohnheiten und Lebensregeln. Und das war so. Natürlich nicht. Die hatten ja einen ganz anderen Hintergrund. Die hatten nicht das ganze jüdische Gesetz in ihrer Tradition. Sie hatten nicht die ewige Geschichte mit Gott schon hinter sich. Die sind ganz neu dazugekommen. Natürlich wird ihre Gottesdienst, ihre Versammlung anders ausgesehen haben, als bei denen, die aus dem Judentum zum Christentum gekommen sind. Logischerweise. Und solche Unterschiede können ganz unterschiedliche Reaktionen hervorrufen, wie ich es gerade gesagt habe. Aber nicht nur damals, sondern auch heute. Denn seien wir mal ehrlich, wie geht es uns, wenn wir vielleicht jetzt als Beispiel hören, dass eine traditionelle, konservative Gemeinde wächst und ja, da viel passiert. Sind wir ehrlich, freuen wir uns dran oder fragen wir uns, wie kann Gott das segnen? Das muss doch irgendwie anders sein, weil diese Traditionen, die sie dort haben, das passt überhaupt nicht in meine Glaubensvorstellung. Oder wie geht es uns, wenn wir hören, dass eine charismatische, pfingsterische, ich nehme jetzt hier wirklich nur Beispiele, pfingsterische Jugendarbeit in Mühldorf oder so wächst? Jubeln wir über Gottes Handeln? Oder sagen wir, da muss doch irgendwas schief sein, die gehen sicher nur wegen der Show dahin, dieses ganze Gejubel durcheinander springen, das gehört nicht in einen richtigen Lobpreis hinein. Ich hoffe, ihr merkt meinen ironischen Unterton. Wie geht es dir, wenn der oder diejenige ein Zeugnis erzählt, vom Glaubenswachstum spricht, Eindrücke, Erkenntnisse aus dem Wort Gottes hat? Freuen wir uns mit dem Fröhlichen, wie Römer 12, 15 uns eigentlich auffordert? Oder stören wir uns daran, dass der oder diejenige manche Dinge anders macht in seiner Anbetung, in seiner Art anders Gott begegnet, emotionaler oder vielleicht viel rationaler? Ist in unseren Herzen Eifersucht, Skepsis oder Angst? Eifersucht, weil wir schon viel länger Christen sind und bei uns passiert gerade einfach gar nichts. Da ist keine Erweckungsbewegung, da ist kein neues Feuer in unserem Herzen, aber wir hätten es so gern. Warum also bei den anderen und nicht bei uns? Skepsis, weil wir überzeugt sind, dass wir wissen, wie Glaube auszusehen hat und da gibt es so viele Irrwege, auf die man geraten kann. Und was ist, wenn die anderen Leute mit ihrer anderen Art unsere guten Dinge kaputt machen? Wie können diese Dinge überhaupt von Gott sein? So erleben wir den Glauben ja nicht. Oder Angst, weil wir selber unsicher sind, ob wir vielleicht falsch liegen. Vielleicht müssen wir traditioneller oder charismatischer werden. Was ist, wenn wir irgendwo falsch abgebogen sind? Oder wiederum, was ist, wenn diese neue Bewegung den Ruf des Christentums schädigt oder irgendwelche irrlehren Türen öffnet, weil sie nicht den Rahmen befolgen, den wir haben? Unser Herz kann in seiner Reaktion auf den Segen Gottes im Leben anderer ein großes Knäuel an verhedderten Fäden sein. Dieser Text, den wir heute lesen, gibt uns genau ein positives Beispiel. Es gibt uns ein Beispiel davon, wie wir gut reagieren dürfen, damit nicht von diesem Knäuel ausgehend. Und das Schöne ist, ja, dass auch wir diese gute Reaktion auch haben dürfen. Dahin kommen wir heute in dieser Predigt. Gerade wenn der Segen Gottes anders aussieht, als wir ihn kennen oder uns wünschen würde oder denken, dass es so sein müsste, dann dürfen wir von Barnabas lernen. Lass uns nochmal lesen, ab Vers 22. Als die Gemeinde in Jerusalem erfuhr, was geschehen war, schickten sie Barnabas nach Antiochia. Dort freute er sich sehr über die vielen sichtbaren Beweise von Gottes Handeln. Barnabas ermutigte die Gläubigen, dem Herrn treu zu bleiben. Er war ein guter Mann, tief erfüllt vom Heiligen Geist und im Glauben verwurzelt. Viele Menschen wurden in dieser Zeit gläubig. Dann reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen, und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Dort blieben sie ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrte eine große Anzahl Menschen. Im ersten Moment klingt die Reaktion ein bisschen skeptisch. Sie hören davon und sie schicken erstmal jemand hin und sagen, schau mal. Check mal ab, was da eigentlich passiert. Und ja, man kann das negativ auffassen, aber ich fasse das tatsächlich sehr positiv auf. Denn ich sehe, dass die Apostel und Ältesten ihrer Verantwortung nachkommen. Denn sie sind geistliche Leiter und es ist ihre Aufgabe als geistliche Leiter auch zu schauen, sie haben die besondere Verantwortung, dass nicht irgendein Blödsinn gelehrt wird. Und es ist eine Schutzfunktion, in die Gott sie gestellt hat für den Rest der Gemeinde, dass sie darauf achten, dass sie hingehen und schauen, was ist denn gerade los, zu prüfen, ne, dass sich nicht irgendwas reinschleicht, was nicht Gottes Wahrheit entspricht. Also es geht nicht um eine kritische Haltung dem gegenüber, sondern tatsächlich um eine Anteilnahme, um aus Liebe eine persönliche sich informieren, ja, damit man helfen kann. Und es ist sehr weise von der Gemeinde dort, dass sie den Barnabas schickten. Denn der Barnabas, ja, er war der Sohn des Trostes. Er war ein einfühlsamer Mensch. Und er selber kam aus Zypern, das ganz in der Nähe von Antiochia liegt. Also auch jemand, der sich mit denen identifizieren könnte, weil er vor Ort ist und womit sie sich identifizieren konnten. Also wieder ein Faden, den Gott irgendwie perfekt zusammengefügt hat, dass der Barnabas zur Verfügung stand. Und das Erste, was Barnabas macht, wenn er da ist, das ist eigentlich total schön, er freut sich. Er freut sich nicht an der großen Bewegung direkt, nein, er freut sich an den sichtbaren Beweisen von Gottes Handeln. Er kommt nicht voller Angst oder Skepsis, er sieht die Unterschiede und die Andersartigkeit in der Religionsausübung, die ja existieren, nicht als gefährlich, sondern er sieht sie, aber er schaut nicht auf sie. Er schaut auf das, was Gott tut. Er schaut auf die sichtbaren Beweise des Handeln Gottes. Das ist die Frage, was sind das? Was sind sichtbare Beweise vom Handeln Gottes? Das sind veränderte Herzen. Das sind umgekrempelte Leben, ein Abwenden vom altigen, sündigen Lebensweisen zu neuen, guten Wegen. Ein Loben und Ehren Gottes in neuer Gemeinschaft, das Wirken des Heiligen Geistes, die Gegenwart von Geistesgaben, die Lehre, Heilung, Sprachengebet, von Gott der gegebene Erkenntnis, Freude und Frieden, die den Verstand übersteigen. Und vor allem sieht er die deutliche Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus. Das sind sichtbare Dinge. Und all dem freut er sich. Er dankt Gott dafür. Er jubelt darüber. Er freut sich mit den Fröhlichen. Gott lässt sich von Gottes Perspektive leiten und achtet auf die Dinge, die wirklich zählen. Gott freut sich, Barnabas freut sich an dem sichtbaren Wirken Gottes. So, für mein nächstes Beispiel muss ich einen Moment hier meine Fäden rausholen. Und das Zweite ist, was er tut, also einerseits freut er sich an dem Wirken. Das Zweite ist, er ermutigt sie, beziehungsweise ermahnt sie, je nachdem welches Wort man nutzen möchte, mit festem Herzen beim Herrn zu bleiben. Also dem Herrn treu zu bleiben. Was bedeutet das? Er achtet darauf, dass der richtige Schwerpunkt gesetzt wird. 1. Johannes 4,3 sagt uns, und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Also eine ganz klare Aussage, ja, das ist das, woran ihr es erkennt. Geht es hier um Jesus? Oder geht es um irgendwas anderes? Denn Jesus, der auferstandene Jesus, ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Und solange wir immer wieder zu ihm zurückkehren, solange wir immer wieder seine Gegenwart suchen, solange wir immer wieder uns darauf zurückorientieren, um wen es geht, dann werden andere Dinge wichtiger. Dann werden unsere Unterschiede nicht mehr so von Bedeutung sein. Dann ist es nicht mehr wichtig, ja, ob wir Gott mehr in der Stille und in der Liturgie begegnen oder ob wir Gott mehr, ja, mit lauter Musik wie beim Connect-Abend begegnen. Dann ist es nicht mehr wichtig, ob die einen klatschen und tanzen, während die anderen ganz ruhig da sitzen. Dann ist es nicht mehr wichtig, ja, ob wir lieber, ja, das Vaterunser beten oder das 20. Mal die gleiche Liedzeile singen. Dann ist es egal, ob jemand Gott mehr in dem hebräischen Satzbau findet und sich damit auseinandersetzt, ja, oder ob er es einfach voller Freude in Begegnung mit Menschen im Gespräch Gott begegnet. Wenn wir Jesus den Weg, die Wahrheit und das Leben, seine Gnade, seine Liebe, alles wofür er steht, jedoch vergessen, ja, dann werden die Unterschiede groß. Dann wird es plötzlich schon bedeutsam, wie anders der andere ist oder ja, wie anders er Gott begegnet. Aber solange wir Jesus groß machen, bleibt der Rest klein. Das heißt, wenn wir uns mal wieder über Kleinigkeiten aufregen oder über die Unterschiedlichkeit von jemand anderem, dann ist das vielleicht mal wieder ein Moment, drüber drauf zu schauen und drüber nachzudenken, ja, wie groß ist Gott eigentlich gerade in meinem Leben? Um wen geht's? Vielleicht muss ich meinen Blick mal wieder auf Jesus richten. Also, Barnabas freut sich an dem Wirken Gottes und Barnabas erinnert sie und ermutigt sie, bei dem zu bleiben, worum es geht. Und das ist Jesus Christus. Das ist der zweite Faden. So. Also er freut sich, der rote. Und der orange Faden erinnert sie, bei Jesus im Mittelpunkt zu behalten. Und schließlich macht Barnabas noch was Drittes. Denn er unterstützt die Gemeinde in Antiochia und holt Hilfe. Weil er merkt, diese Gemeinde ist jung. Ja, hier können sich ganz schnell irgendwelche anderen Dinge rausbilden. Es ist jetzt wichtig, dass die eine gute Grundlage bekommen. Die brauchen einen guten Lehrer. Die brauchen jemanden, der sie reinnimmt, der ihre Fragen klärt. Ja, damit sie weiterhin auf einem guten Weg bleiben. Das ist der gelbe Faden. Und also geht er hin und holt den Saulus. Der Saulus, den hatte er davor getroffen in Jerusalem. Der Barnabas hatte Saulus damals als der Paulus, ist der gleiche, es wird, der war gewechselt, der irgendwann im Bibeltext vom Namen her. Ja, als er ihn getroffen hat, als der das erste Mal in Jerusalem war, hat er ihn aufgenommen. Das heißt, Barnabas kannte den Saulus, obwohl Saulus dann fliehen musste aus Jerusalem, nach Tarsus ging, wusste er noch, wo er ist. Und hat Kontakt gehalten anscheinend auf irgendeine Art und Weise, denn er ist dann hingegangen und hat ihn geholt. Weil er wusste, oh, das ist ein guter Lehrer, der kann uns helfen, ja, lass uns doch mal hingehen, lass uns ihn holen. Und das finde ich wieder einen faszinierenden Faden Gottes, dass er dafür gesorgt hat, dass dass Barnabas den Saulus kannte und die passende Person holen konnte. Ich habe gerade festgestellt, mein Beispiel dauert zu lang, wenn ich das jetzt hier nebenher mache und das lenkt mich zu sehr ab. Man lernt manchmal, wenn man es macht und wenn man sich ausprobiert. Genau. Also, drei Dinge, die Barnabas macht, seine gute Reaktion auf das Wirken Gottes bei anderen. Er freut sich, er stellt Jesus in den Mittelpunkt und er unterstützt, wo es gebraucht wird. Und das ist eine segensreiche Sache. Denn was daraus passiert, da gibt es zwei ganz deutliche Sachen, die dadurch, Segen, der daraus entsteht. Es ist nämlich erstens, werden die Christen hier zum ersten Mal Christen genannt. Und es macht Sinn, denn davor war es ja eine jüdische Sekte, jetzt ist es eine neue Religion, weil noch andere dabei sind. Und weil es nicht nur Juden sind. Also es ist völlig normal, dass sie jetzt eine neue Bezeichnung bekommen, aber ich finde es spannend, dass sie Christen genannt werden. Also Christen heißt zu Christus gehörend. Und das müsst ihr euch mal ein bisschen so wirken lassen. Da sind Leute von außen gekommen, haben gesagt, oh, die Leute, die gehören zu Christus. Es war ja nicht ein Name, den sie sich selbst gegeben haben, sondern sie wurden so genannt. Also ich fände es toll, wenn jemand mein Leben anschaut und sagt, ja, die gehört zu Christus, dann habe ich irgendwas richtig gemacht, denke ich, oder Gott hat irgendwas richtig gemacht, weil das heißt, man sieht Jesus in mir. Man sieht es in meinem Handeln oder in meinen Worten, in meinem Leben. Und das ist ehrlich gesagt das Schönste, was passieren kann. Weil darum geht's, um Jesus Christus, weil er ist es, der die Veränderung bringt in meinem Leben. Auch wenn sie vielleicht noch nicht gar nicht so genau wissen, vielleicht war es auch ein Spottname, so, boah, die komischen Christen da drüben. Ja, wer weiß. Aber ganz ehrlich, dann nenn es spöttisch mich Christ, ist auch okay. Wenn ich weiß, um wer Christus ist und dass es was Wertvolles ist, wenn sein Name groß gemacht wird. Die Gemeinde in Antiochia lebte einen christuszentrierten Glauben so sehr, dass andere ihn in sie sahen. Und die zweite Auswirkung von dieser positiven Art und Weise, wie Barnabas auf diesen Segen reagierte, der vielleicht ganz anders aussah, als den man kannte, war, dass sie sich verbunden gefühlt haben zu der Jerusalemer Gemeinde. Denn als dann die Hungersnot angekündigt wird, war sie ihre erste Reaktion: Oh, wir wissen, die in Judäa trifft das wahrscheinlich schwerer als uns. Lass uns sie unterstützen. Lass uns die andere Gemeinde ihnen Segen sein. Lass uns sammeln, jeder, der was, der kann, wie er kann. Und lass uns ihnen ein Segen sein. Ein Segen, der mit Segen reagiert wird. Wenn wir also nicht mit Eifersucht, nicht mit Skepsis, nicht mit Angst aufeinander reagieren, so kann viel entstehen, da kann Einheit entstehen, Zusammenhalt entstehen. Und es gibt noch eine Sache aus diesem Bibeltext, wo wir noch lernen, wie das funktioniert. Und das ist nämlich die eine Zeile, die über Barnabas dasteht. Da steht nämlich was über Barnabas, ja, was uns vielleicht hilft, uns von diesem Knäuel hier in unserem Herzen zu entfernen. Weil ganz oft, wir wollen ja nicht negativ reagieren. Wir wollen uns doch freuen an dem Segen Gottes im anderen Leben. Aber manchmal fällt es uns schwer. Und bei Barnabas steht, ja, dass er von zwei Dingen in seinem Herzen erfüllt ist. Einmal vom Heiligen Geist und einmal durch vom Glauben. Ich habe hier noch einen blauen und einen grünen Faden. Weil der Heilige Geist, der wohnt in jedem, der Jesus als seinen Herrn und Retter angenommen hat und bekennt. Und der Heilige Geist ist genauso Gott, wie Jesus Gott ist. Und der Heilige Geist ist die Form der Gegenwart Gottes bei uns. Und der Heilige Geist, ja, weil er Gott ist und Gott Jesus ist und dieser dreieine Gott, der ist, der sein Leben für uns gab und Gemeinschaft mit uns haben möchte, ja, da kommt nicht durch irgendwelche bestimmten Gebete oder Salbungen oder irgendwelchen sonstigen Sachen in unser Leben. Er wird dadurch nicht mehr in unserem Leben, indem wir ein bestimmtes Gebet sprechen oder so, sondern indem wir Gemeinschaft mit Gott haben. Weil Gott ist der Heilige Geist ist Gott, Jesus ist der Heilige, es ist einer. Und wenn wir Zeit mit Gott verbringen, mit dem Heiligen Geist verbringen, mit Jesus verbringen, wenn wir in seinem Wort lesen, wenn wir hier zusammen ihn anbeten oder zu Hause, indem wir im Gebet bleiben, so mehr wir Gemeinschaft mit ihm haben, mit dem dreieinen Gott, so mehr wird unser Leben vom Heiligen Geist erfüllt werden. So mehr wird er Raum haben, mit uns zu wirken und Dinge zu verändern, weil wir uns Gott gegenüber ja in die Gemeinschaft begeben. Er ist da. Gott ist da. Die Frage ist eigentlich nur, verbringen wir Zeit mit ihm? Wollen wir ihn? Denn so mehr Zeit er mit uns verbringt, desto mehr wird es auch unser Denken und unser Handeln, ja, unser Wesen verändern. Und der Glaube bedeutet Vertrauen. Vertrauen ist eine Entscheidung, dafür etwas als wahr anzunehmen und auf diese Entscheidung hin zu handeln und zu leben. Glauben ist die Wahrheit über Jesus kennenzulernen und als wahr anzuerkennen und auf diese Wahrheit hin zu handeln. Und uns nicht auf die Wahrheiten um uns herum oder sonstige Sachen um uns herum einzulassen. Und wenn wir das tun, unser Leben von der Wahrheit Gottes über das, was von seiner Sicht aus richtig ist, prägen lassen, und unser Denken, unser Charakter in der Gemeinschaft mit Gott formen zu lassen, im Heiligen Geist formen zu lassen, ja dann werden wir nicht mehr Eifersucht und Skepsis und Angst haben. Dann wird sich das verändern in uns. Denn wir wissen dann, wir werden nicht mehr mit Eifersucht auf andere schauen, denn wir wissen dann, dass Gott Saat und Ernte zu Recht zu seiner Zeit gibt. Wir sind dann verankert in dem Weg, in dem wir gehen, und wir sind lernbereit, falls wir auf dem falschen Weg sind. dann werden wir nicht mit Skepsis auf das Wirken Gottes in anderen Gemeinden schauen, denn wir sind zuversichtlich, dass Gott uns unterscheiden lässt, ja, was von ihm ist und was nicht, und er unseren Blick ausrichten wird und wir deswegen nicht selber gucken müssen, ja, ist das da richtig oder das da, sondern er wird uns leiten. Wir wissen, dass er uns prägt, nämlich Jesus im Mittelpunkt. Jesus wird groß werden und andere Dinge werden klein werden. Und dann werden wir nicht mehr von Angst erfüllt sein, denn wir sind voller Hoffnung und Zuversicht, dass Jesus sich in seiner Gemeinde annimmt, also dass er seine Gemeinde baut und er wird Einhalt gebieten, wenn falsche Dinge vorhanden sind und er wird uns zeigen, wenn wir mal vielleicht handeln müssen, ne? Und für Wahrheit eintreten. Aber wir wissen, sein Licht ist größer als alles, was Menschen verbocken können. Denn nichts kann Gott zerstören, nichts, was wir tun, kann Jesus aus der Bahn werfen. Nichts, was wir verbocken, kann den Heiligen Geist aufhalten. Gott sortiert, er entknotet. Ja, und er gebraucht jeden einzelnen Faden unseres Lebens, um seine Herrlichkeit in der Gemeinde sichtbar zu machen. Antiochia ist ein wunderbares, positives Beispiel davon. Also lassen wir unser Herz von Gott neu sortieren. Dass wir in der Gemeinschaft mit ihm verankert sind, dass wir auf der Wahrheit unser Leben bauen, damit wir mit Freude auf das Wirken Gottes schauen können, Jesus in den Mittelpunkt stellen können und einander helfen, wie es gebraucht wird. Amen.